Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
Es ist medio informativo y divertido también. Y se llama tierisch. Es como sobre alemanes. Y la gente le gusta bastante. Está ya un poco conocido en Alemania.
Ja, ihr hört es schon. Heute haben wir eine besondere Folge. Frauke erzählt von ihrer Reise, die sie durch und in Peru gemacht hat und hat uns auch einige Töne von da mitgebracht.
Genau, 4 Wochen Peru. Wir waren super erfolgreich und ab und zu habe ich mal das Mikro rausgehalten.
Wir sind sehr gespannt. Los geht's.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff
und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Das Tiergeräusch des Tages.
Noch lauter.
Du hast, also...
Rätsel für alle.
Rätsel.
Das ist diesmal leider echt ein Rätsel für alle. Ich kann mich genau erinnern, wo wir es aufgenommen haben.
Wo denn?
In Ivo Chotte auf der Dorfstraße Richtung Quillabamba sozusagen. Wir sind ein bisschen rausgefahren, damit man nicht nur die Stadt- oder Dorfgeräusche hört. Und dann haben wir dieses wunderbare Tiergeräusch aufgenommen.
Ja. Also es ist ein Frosch, ne?
Es ist ein Frosch, genau.
Also im Hintergrund hört man auch Grillen,
genau.
Und Zikaden.
Mhm.
Und dieses
genau.
Ist ein Frosch und jetzt muss man ja sagen, wir sind keine Froschforscher. Ne?
Nee, wir haben aber ganz, ganz gute Kumpel, die Froschforscher sind. Super Froschforscher. Und die fragen wir mal. Aber wir müssen hier mit der Aussage ein Frosch zunächst mal vorlieb nehmen.
Ein Fröschchen. Also es klingt Fröschchen. Jetzt nicht so riesig groß.
Ich finde, das klingt genau, so ein war auch ganz Fröschchen. Klein. Wir wollten noch rausfinden, welcher es ist, aber kaum hat man sich genähert, hat er die Klappe gehalten.
Hat er die, jetzt sage ich nichts mehr. Das heißt, wir reichen es entweder nach oder ihr wisst es, dann könnt ihr es uns natürlich wie immer auf Instagram oder auf Spotify oder wo auch immer ihr das möchtet, schreiben und dann freuen wir uns.
Ganz
wir lesen
genau.
Das auch immer. Bei Spotify können wir nicht direkt antworten, aus organisatorischen Gründen, aber wir lesen es und freuen uns über eure Kommentare.
Genau. Und wer sich super mit Fröschen auskennt, nur nochmal zur Information. Also das Ganze ist am Dorfrand von Ivo Chotte passiert in Peru. Kann man gucken, wo das genau liegt. Also so ungefähr 500 Meter über Meeresspiegel. Da so ein bisschen in so einer Sekundärwaldstruktur war das.
Und da, genau da wollen wir jetzt mit dir zusammen hinreisen, weil da hast du jetzt relativ viel Zeit verbracht. Erzähl doch mal, wie ihr da hingekommen seid, warum ihr da hingekommen seid.
Genau, ich habe jetzt ungefähr 4 Wochen da verbracht. Wir haben ja eine kleine Firma gegründet, um eigentlich Naturschutz zu einem ökonomischen Gewinnsystem zu machen. Wir kaufen Kleinbauern in Peru zu sehr hohen Preisen Kakao, Kaffee und Paranüsse ab. Damit decken wir 3 Ökosysteme ab. Paranüsse wachsen im Amazonas-Tiefland, der Kakao so auf 500 bis 1000 Meter im Bergregenwald und der Kaffee in über 1800 Meter im Nebelwald. Und wir haben alle, also die im Tieflandregenwald waren wir diesmal nicht. Wir haben also diesmal unsere Kaffeebauern besucht und unsere Kakaobauern. Wir haben nochmal mit ihnen genau besprochen, was unsere Biodiversitätswünsche und Anforderungen sind. Die sind ja viel, viel höher als bei so einer normalen Biozertifizierung. Wir haben Kaffee und Kakao gekauft und wir haben noch ein Aufforstungs- und Regenwaldschutzprojekt auf den Weg gebracht, wo wir also ein kleines Stück Regenwald gekauft haben, damit es nicht zerstört wird. Und wir haben so degradierte Flächen gekauft, um die wieder aufzuforsten. Vielleicht da auch schon mal ganz kurz, in den Tropen, auch in Südamerika, gibt es natürlich immer das Problem von Landgrabbing, und um uns dieser Vorwürfe nicht aussetzen zu müssen und um das überhaupt zu vermeiden, haben wir die Flächen, die wir gekauft haben, direkt wieder an eine peruanische gemeinnützige Organisation zurückgegeben.
Peru Puro heißt eure Firma. Ja. Wer genau wissen will, was ihr da macht, der kann sich auch unsere Folge anhören. Was hat die Mücke je für uns getan? Da haben wir eine ganze Folge darüber gemacht. Die Folgennummer weiß ich jetzt leider nicht.
Ich glaube, es waren 9 oder 10 oder irgendwie sowas.
Relativ am Anfang. Ja,
19, 11, in dem Bereich.
Ja, wir gehen ja jetzt schon steil auf die 50 zu, aber
das stimmt.
Erzähl doch erstmal, wo liegt das und wie seid ihr da hingekommen? Mhm.
Genau, die Anreise ist ziemlich aufwendig. Also man fliegt erstmal nach Lima. Wenn man da ankommt, ja, Lima liegt auf Meereshöhe und hat ein Wüstenklima. Also in Lima haben wir einen Jahresniederschlag von ungefähr 20 Millimeter. Selbst in Frankfurt oder Köln haben wir über 600 Millimeter im Jahr, damit man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Dann kommt man da an, es ist 30 Grad, die Sonne scheint, aber natürlich hat man erstmal ordentlich Jetlag, man hat auch Klimaumstellung, hier war es ja kalt und winterlich. Dann haben wir da erstmal ein paar Tage zu tun, weil unser Kakao da weiterverarbeitet wird in Peru, und das geschieht in einer biozertifizierten Firma in Lima. Wir treffen uns dann immer mit den Kollegen von dieser Firma, gucken, ob alles klar ist, ob alles gut läuft, ob da irgendwas zu regeln ist. Von da geht's dann weiter, nochmal mit dem Flugzeug nach Cusco. Und das ist eigentlich, finde ich, immer ziemlich belastend, weil man kommt eben von dieser Meereshöhe und Wüste auf ungefähr 3400 Meter, sehr wenig Sauerstoff in der Luft und in der Regel auch sehr kühl. Diesmal hatten wir Glück, es waren auch da 18 Grad und Sonne. Das ist dann nicht ganz so schwierig, die Umstellung. Da haben wir dann direkt was ganz Tolles nochmal gemacht oder mehrere ganz tolle Sachen. Also zum einen, Paranüsse habe ich ja schon gesagt, die beziehen wir aus dem Amazonas-Tieflandregenwald, und da schützen wir ja den Regenwald, indem wir diese Paranüsse vertreiben. Und das einzige Wildtier, was Paranüsse öffnen kann, ist das Agouti. Genau. Und ein peruanischer Künstler, der hat uns ein Agouti gezeichnet für unsere Paranussverpackung, den haben wir getroffen, weil wir jetzt ein neues, weiteres Produkt aufnehmen wollen, was auch wieder mit Naturschutz zu tun hat, und zwar Physalis aus dem peruanischen Hochland. Das ist eine total coole Geschichte. Die Menschen da, die bauen eigentlich Mais an, aber nicht um den selber zu essen, sondern in dem Fall, um den an Hühnerfabriken zu verkaufen. Und in dem peruanischen Hochland lebt eben auch der Ahntenbär, und der frisst manchmal Mais. Das passiert gar nicht so häufig, wie wir von den Experten und Expertinnen der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die da arbeiten, erfahren haben. Aber es passiert eben ja häufig genug, dass die Menschen den Bär da irgendwie als ihren Feind ausgemacht haben und den umbringen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und die Frankfurter Zoologische Gesellschaft hat jetzt mit den Menschen zusammen ein Projekt, wo die Leute eben nicht mehr Mais für Hühnerfarmen, sondern für Physalis anbauen. Das ist total cool aus verschiedenen Gründen. Erstens braucht man weniger Fläche. Zweitens erzielen die Bauern einen viel höheren Preis, ein viel wertvolleres Gut. Und das Allertollste, die Bären hassen das. Die Bären finden Physalis eklig.
Deine Rosine. Genau, was für dich die Rosine ist, für den anderen Bären,
genau, also
die Physalis.
Das ist auch relativ sauer, sind die, und irgendwie mögen die Bären das nicht.
Physalis,
und das ist halt echte Win-Win-Situation. Der Bär ist nicht mehr der Feind, die Leute verdienen mehr Geld und wir können ein weiteres Produkt aus einem Naturschutzprojekt beziehen.
Dann getrocknet sozusagen.
Genau, also das werden wir trocknen. Und der Arno war dann, als ich schon wieder zurück nach Deutschland gefahren bin, war der dann auch tatsächlich nochmal da im Hochland. Kommen wir vielleicht ganz zum Schluss noch kurz dazu. Aber wir haben uns eben mit den Projektverantwortlichen in Cusco getroffen und besprochen, wie die Reise dahin sein könnte, was die Rahmenbedingungen sind, ob wir das hinkriegen könnten, da was zu kaufen etc.
Arno, noch mal ganz kurz, du hast ihn ausgiebigst vorgestellt in unserer letzten Folge über Peru Puro, aber weil wir ihn gleich auch noch in Interviews hören werden. Ja.
Genau, Arno ist mein Co-Gründer und er ist auch Mitbegründer des Vereins Frederik Hilfe für Peru, der genau diese Kleinbauern da vor allem im Urubamba-Tal, also seit über 20 Jahren mit einem gemeinnützigen Verein unterstützt, mit Bildungsarbeit, Gesundheitsarbeit, die Schulen unterstützt, die Frauen- und Kleinbauernkooperative gegründet hat und eben diesen ökologischen Landbau und auch die Biozertifizierung immer begleitet von dem Kakao.
Und mit ihm warst du unterwegs?
Genau, mit ihm war ich unterwegs. Zeit. Wir haben 2015 Peruporo gegründet. Nicht, weil wir jetzt dachten, ach komm, wir müssen mal eine Schokoladenfirma gründen, sondern weil niemand den kleinen Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abkaufen wollte. Und sein Verein konnte das nicht machen, weil er allgemeinnützig ist und nicht wirtschaftlich tätig werden darf. Und da haben wir gesagt, komm, das darf nicht scheitern, wir machen das. Und seitdem sind wir ja gemeinsame Gründer und Besitzer von dieser kleinen Firma Peruporo. Und wir fahren mindestens einmal im Jahr dahin. Also dieses Jahr, weil wir so viele neue Projekte angestoßen haben, wird der Arno sogar nochmal fahren im September. Ich fahre höchstens einmal im Jahr hin, auch manchmal eigentlich nur alle 2 Jahre unter Umständen. Und dieses Jahr war eben so ein Jahr und da sind wir zusammen dahin gefahren. Ganz kurz vielleicht, wie die Reise noch weitergeht. Genau, dann ist man da oben und dann muss man ja noch über die Anden. Und der Pass, der ja dann sozusagen niedrig ist, der ist bei ungefähr 4.400 Meter.
Und da hören wir ganz am Schluss, zum Finale, hören wir dann sozusagen, wie ihr zurückgefahren seid.
Auf dem Hinweg war uns schummerig. Das ist meistens auf dem Hinweg schlimmer als auf dem Rückweg, weil man eben gerade erst aus Europa kommt, weil man diese Höhe relativ rasch überwindet, eben diese 3.500 Meter mit dem Flugzeug. Und deswegen ist uns da irgendwie nicht gut und dann haben wir das irgendwie ein bisschen verpennt auf dem Hinweg, aber auf dem Rückweg haben wir das
aufgenommen. Ja. Wie das war. Und dann kommen wir jetzt bei euren Bauern.
Genau, aber erst, also man überquert dann die Anden und dann geht es eben runter in den Regenwald und man fängt sozusagen an, also oben ist baumfrei, oben ist das peruanische Hochland, da gibt es eben Kartoffeln, da gibt es eben Mais, Hysalis, da werden Alpakas gehalten und dann geht es weiter runter und die oberste Regenwaldschicht ist eben dieser Nebelwald und da arbeiten wir mit Kleinbauern zusammen, die in Agroforstsystemen Kaffee anbauen und Regenwald schützen. Die haben wir dann auf dem Hinweg kurz besucht, aber mit denen einen Termin auf dem Rückweg ausgemacht und dann geht es weiter ins Tiefland bis nach Ivo Chotto und alles, was man jetzt dann hören wird, das passiert in Ivo Chotto auf etwa 500 Meter und der Kakao wird so 500 bis 1000 Meter angebaut. Also dann besuchen wir da auch die Höfe.
Und das ist eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf?
Ja, es ist eine Stadt. Also bis vor einigen Jahren endete die Straße da. Also Straße, die Piste. Also man fährt die letzten 2-3 Stunden auf einer Piste. Das ist immer ein riesiges Abenteuer, weil das Relief extrem steil ist. Also die Anden und die Ausläufer der Anden, die sind super, 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 super steil. Und überall, wo Regenwald eben schon gerodet wurde, da kommt es dann sehr häufig eben zu Erdrutschen. Und das kann dann eben sein. Also wir dürfen auch nie auf den letzten Drücker hin- und zurückreisen, weil es immer sein kann, dass es einen Erdrutsch gibt und dass dann mal 1-2 Tage die Straße zu ist oder diese Piste zu ist. Genau. Und Ivo Chotto ist eine Kleinstadt. Also da gibt es durchaus 1-2 Supermärkte, da gibt es 1-2 Restaurants, die immer nur Reis mit Huhn anbieten. Da gibt es auch ein kleines Hotel, da gibt es eine Krankenstation, da gibt es 5 Apotheken, wobei die meisten nur Beauty-Produkte verkaufen und gar nicht unbedingt.
Das ist in Brasilien auch so. Ja. Also quasi DM und Apotheke sind eins.
Ja, genau. Also wenn man was hat, dann stellt man das fest. Es war diesmal tatsächlich auch so, der Arno ist von einer Wespe gestochen worden und brauchte ein Antihistaminikum. Das gab es zum Glück, aber man musste da ordentlich rumfragen. Die meisten Apotheken hatten eher nur Gesichtscreme.
Und Shampoo genau, und so weiter. Ja. Und das heißt, rund um dieses Dorf leben dann eure Schokoladenbauern.
Ja, in dem Dorf haben wir eben dieses Kooperativenhaus, was auch der Verein gebaut
hat. Das stellen wir gleich vor, nachdem wir den ersten Ton gehört haben, weil da haben wir dann auch ein Gespräch von euch in diesem Kooperativenhaus.
Und das ist so das Zentrum für die Bauern. Also Sonntag ist immer der Tag, wo die alle in diese Stadt kommen, da treffen die sich, da gibt es dann Musik und sonst leben die teilweise eben schon fast eine halbe Tagesreise von Ivo Chotto entfernt. Also manche, wie der Jonathan, den wir auch hören werden, da kann man mit dem Motorrad da hochfahren zu seinem Hof, da fährt man vielleicht eine halbe Stunde oder so mit dem Motorrad, aber es gibt eben auch die Höfe, die am weitesten entfernt sind, ja, da fährt man 2, 3, 4 Stunden, bis man da hingekommen ist.
Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal das Motorrad an und fahren zu Jonathans Hof, den du eben schon erwähnt hast, wo man eine halbe Stunde mit dem Motorrad hinfährt und dann kommt man bei Jonathan an.
Hallo. Hola. Buen días, Jonathan.
¿Cómo estás?
Bueno, gracias.
Lejos.
Das heißt, da hört man Jonathan. Kennst du Jonathan schon aus den anderen Jahren?
Genau, also ich war zum ersten Mal vor 4 Jahren in Peru und da habe ich den Jonathan kennengelernt.
Mhm. Da hört man jetzt Arno auch.
Genau,
reden.
Meinen Kollegen.
Spricht auch gut Spanisch, aber du hast ja gesagt, er ist schon seit so vielen Jahren.
Genau,
da,
also der Arno, der ist seit über 20 Jahren, arbeitet er mit den Kleinbauern zusammen. Der hat super viel Zeit da verbracht und der spricht sehr gut Spanisch. Bei mir ist es so, ich spreche ja Englisch und Französisch und dann kann ich, weil peruanisches Spanisch nicht so super schnell ist und so, fast alles verstehen, aber ich kann so gut wie nichts sagen. Jedes Jahr nehme ich mir vor, das mal zu ändern. Ja, ja, mein Spanisch hat man eben schon gehört, viel mehr.
Hallo, hola. Genau, immerhin hola. Muss man nur 2 Vokale austauschen. Und Jonathan, stell ihn mal kurz vor. Wir hören jetzt gleich ein Gespräch von dir und Arno auf Jonathans Hof.
Ja.
Wer
also
ist Jonathan?
Der Jonathan ist der Präsident unserer kleinen Kakaobauernkooperative. Und in dem Gespräch erklärt der Arno auch ein bisschen, was die besondere Geschichte von Jonathan ist. Er hat nämlich eine ganz interessante Wandlung erfahren im Laufe der Zusammenarbeit.
Dann würde ich sagen, wir hören mal in euer Gespräch rein.
Also ich finde, dass der Hof von Jonathan halt wirklich einer der besten Höfe ist. Er hat die ja gekauft, als das hier eine reine Monokultur war. Und dann hat er die Stück für Stück zu einem Agroforstsystem umgewandelt. Wir haben Flächen, wo er eben noch nicht aktiv werden konnte, weil es einfach viel zu viel ist. Andere Flächen sind schon tipptopp mit Bodendecker, mit Schattenbäumen, mit großen Forstbäumen aufgeforstet. Wir haben eine große Diversität von Nutzpflanzen auch. Und man sieht einfach, dass der ganze umgebende Wald noch steht, weil er einfach seit ihm dieser Hof gehört, keine neuen Flächen gerodet hat.
Und wir haben uns ja gestern zum Beispiel Satellitenkarten angeguckt und es war ja wirklich sehr frappierend, wenn man sich da im Vergleich die Nachbarfläche anguckt von einem Bauern, der, ja, man könnte sagen, konventionell arbeitet. Ja. Der ja immer weiter Flächen rodet.
Ja, das ist ja das Normale. Also Menschen kaufen sich hier oder besetzen einfach große Stücke Regenwald und dann gehen sie hin und machen Monokultur, Bananen, Mais, jetzt inzwischen, seitdem die Straße da ist, auch Papaya, Avocado und dann bauen sie auf diesen Flächen wenige Jahre an, bis diese Böden komplett runtergewirtschaftet sind. Dann sinken die Erträge, weil eben ja kein Humus mehr da ist, Erosion, Krankheiten, die Ernte zerstören. Und dann muss ein neues Stück Regenwald angezündet werden. Und jetzt der Nachbar zum Beispiel von Jonathan, der hat zum gleichen Zeitpunkt eigentlich diese Fläche in Besitz genommen, wie der Jonathan die Nachbarfläche. Und der ist jetzt mit seinen Rodungen schon oben am Hügelende angelangt und der kann nicht mehr weiter. Also der hat sein komplettes Land abgerodet und eigentlich landwirtschaftlich unnutzbar gemacht durch falsche Landwirtschaftstechniken.
Genau, und wenn man sich das aber jetzt, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit uns, dann es fällt mir auf, das ist eigentlich sehr frappierend. Bei uns hat Land ja einen großen Wert. Und auch wenn man sicher sagen kann, dass bei uns auch viele Landwirte nicht gerade sehr pfleglich mit dem Boden, mit Biodiversität und Ökosystemleistungen umgehen, wissen die Landwirte natürlich trotzdem, dass das Land, was sie da haben, diese Hektar, die sie haben, dass sie die dauerhaft bewirtschaften können und oder müssen. Und was mir hier auffällt, ist, dass Regenwald eben eigentlich als wertlos angesehen wird und eigentlich nur als zukünftige Agrarfläche. Also die Leute roden Flächen und lassen dann eben ja gerodete Flächen, die sich eben nicht mehr natürlicherweise renaturieren werden und nicht wieder zu Regenwald werden, zumindest nicht in den nächsten 1000 Jahren, die lassen die einfach so zurück.
Ja, müssen sie, weil die sind nicht mehr zu bewirtschaften, weil sie eben die falschen Techniken angewendet haben. Und um so eine degradierte Fläche wieder zurück in den Nährstoffkreislauf und in die Produktion zu bringen oder um dort wieder es so weit zu schaffen, dass dort wieder Wald nachwachsen kann, das ist eine Riesenarbeit. Es erfordert großes Investitionen an Arbeit, aber auch man braucht viel Know-how, um überhaupt mal so weit zu kommen. Weil erstens mal, die kompletten umliegenden Wälder, da wurden oft schon die großen Urwaldbäume illegal gefällt und deswegen gibt es kaum samenverbreitende Bäume. Und dann wurde eben auch die Fauna ganz schön dezimiert, also so Tukane oder Buschschweine oder was weiß ich was Samen verbreiten könnte. Auch die sind immer weniger und das heißt, wir haben eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Arten in diese degradierten Flächen reinzubekommen.
Und das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn viele Leute bei uns in Europa denken, naja, komm, dann dann pflanzen wir einfach wieder Wald oder eben auch Regenwald. Und das ist erstens nicht möglich. Man muss streng genommen ja sagen, Menschen können Bäume, aber natürlich keinen Wald pflanzen und schon gar keinen so hochdiversen Regenwald. Aber selbst diese Anfänge, ein hochdiverses Agroforstsystem zu machen oder auf einer degradierten Fläche anfangen, wieder Bäume zu pflanzen, das ist überhaupt gar nicht so einfach. Das können ja kaum Menschen, oder?
Ja, man muss diese bodenverbessernden Maßnahmen erstmal ergreifen und da muss man komplett out of the box denken. Also die Menschen hier sind eigentlich ja gewohnt, so ein bisschen wie wir, so mit einer einzigen Anbaufrucht auf einer Fläche, und der Boden von so einer Plantage müsste nach möglichst sauber sein. Am liebsten würden sie dann noch mit einem Besen durchgehen. Aber das ist natürlich Gefahr für die Böden. Und deswegen setzt man diese Bodendeckerpflanzen ein, die eben wieder Humus ansammeln, die eine geschlossene Pflanzendeckenschicht haben, um die Erosion zu verhindern, Feuchtigkeit im Boden halten. Aber für viele Menschen hier sieht es so unsauber aus und ungepflegt und wie so ein Wildwuchs. Und die sagen, nee, ich bin doch ein ordentlicher Bauer, meine Plantage muss doch sauber und ordentlich aussehen. Und wenn man dagegen in unsere Agroforstsystemflächen reingeht, dann ist es ein Riesendurcheinander, ein Kuddelmuddel. Da steht die Banane in dem Kakao und oben drüber wächst ein Schattenbaum und unten eben der Unterwuchs. Und wir versuchen ja eben so viel wie möglich unterschiedliche Pflanzen reinzubekommen, während dem der konventionelle Bauer am liebsten so seine mit dem Reißbrett gezeichneten Plantagen eigentlich diese Reihen lang gucken möchte und das alles in Reihe und Glied steht. Aber das ist eben Gift für Biodiversität und wir verlieren in so einer Monokultur sämtliche Ökosystemdienstleistungen, die uns ein funktionierendes Ökosystem eben liefern könnte. Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit, Wasserhaushalt. Und das ist ein Umdenken, das Jahrzehnte dauert, bis das in Köpfe einsickert, und nicht jeder macht mit. Ja, ist ja, ja genauso genau. Bei uns auch. Also wir haben früher, vor 20, 30 Jahren, wurden die wenigen Biobauern, die es halt gab, ausgelacht. Dass sie total die verrückten Träumer und Spinner sind. Und siehe da, jetzt ist Ökolandbau in Deutschland oder in Europa auf einem ganz anderen Level. Und da vermischt man eben universitäres Wissen mit traditionellen Wissen und ganz viel Praxiserfahrung. Mhm.
Kannst du vielleicht nochmal was sagen? Ich meine, dir ist das ja auch nicht unbedingt so zugefallen. Du hast zwar tropische Agrarökologie studiert, aber da hat man ja sicher nicht gelernt, wie man aus einer degradierten Fläche ein Agroforstsystem macht. Woher hast du denn dein Wissen überhaupt her?
Ja, also ich habe ja erstmal tropische Agrarökologie studiert, weil ich hier vorher halt schon mit den Bauern zusammen hier versucht habe, das Ruder rumzureißen. Ich bin hierher gekommen eigentlich mit dem Plan, dass ich später Meeresbiologe werde. Und dann habe ich aber eben mit dem gemeinnützigen Verein Frederik Lüffel für Peru einfach Kontakt zu den Menschen gehabt, gesehen, dass hier was schiefläuft mit dieser Brandrodung, die damals auch noch ganz massiv betrieben wurde. Und mir überlegt, es muss doch Alternativen gehen. Und dann, wenn man sich da ein bisschen informiert, kommt man ziemlich schnell auf so traditionelle Nutzmethoden von indigenen Völkern, so Chabrukas in Brasilien oder diese Traditional Home Gardens in Indonesien. Das sind eben Pflanzungen oder angereicherte wilde Urwälder, die eben mit Nutzpflanzen angereichert wurden von der indigenen Bevölkerung und die dort ganz extensiv Stück für Stück dort ihre Flächen ernten, aber eben nicht überbewirtschaften. Ja, und da war mir dann irgendwie klar, ich muss das Ganze aber nochmal theoretisch auf eine andere Basis stellen und dann erstmal Tropenbiologie studieren. Und dann war mir das aber auch zu theoretisch und dann habe ich in Göttingen nochmal tropische Agrarökologie draufgesetzt. Aber natürlich, das ist ja ein wissenschaftliches Feld, dann muss man halt englische Paper schreiben und Daten sammeln über Jahre hinweg und dann eine Datenanalyse und Auswertung machen. Und am Schluss steht es dann halt in so einer wissenschaftlichen Fachpublikation. Und sorry, das liest halt kein Bauer. Und ich hatte ja immer noch das Projekt hier in Peru nie aus den Augen verloren, war ja immer noch meine kompletten Semesterferien immer hier vor Ort und habe weiter organisiert und gemacht und getan. Und bin ich eigentlich sehr froh, dass ich mir das bewahrt habe. Und jetzt bin ich, bin ich jetzt 41? Und ich bin, seitdem ich 19 bin, hier in Peru mit genau diesen Menschen am Ackern, also mehr als die Hälfte meines Lebens, und ja, mir macht schon Spaß.
Du hast den Jonathan immer wieder erwähnt, das ist ja der Bauernpräsident der Kleinbauernkooperative, und der hat ja auch eine sehr, sehr große Veränderung hinter sich gebracht. Der hat ja angefangen, oder der war ursprünglich ja Bootsführer hier auf dem Urubamba-Fluss, und du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass er am Anfang als er dann dieses Land bekommen hat, seine Idee eigentlich war, okay, da ist Regenwald, das rode ich jetzt nach und nach. Und wenn ich dann quasi fertig bin, dann ziehe ich eben weiter. Also der hatte überhaupt ja gar nicht die Idee, so ein ökologischer Landwirt mal zu werden.
Nee, gar nicht. Also er und seine Frau hatten einen ganz klaren Plan. Er hat eigentlich relativ gut verdient, um hier Lasten und Personen auf dem Urubamba-Fluss hoch und runter zu fahren mit seinem Langboot. Und dann mit dem verdienten Geld hat er sich dann hier 2011 diesen Hof gekauft. Und der Plan war ganz klar, sämtliche wertvollen Holzbäume aus diesen 70 Hektar Regenwald rauszuschlagen und zu verkaufen, mit den verbundenen negativen Folgen, und dann hier in der Zwischenzeit noch 4-5 Jahre lang noch Kaffeeernte einzubringen, dann den ja runtergewirtschafteten Hof eigentlich wieder zu verkaufen und dann nach Lima in die Großstadt zu ziehen. Das war sein Plan. Und dann war es aber so, dass wir mit Frederik Hilfe für Peru hier eine Ausbildungsreise organisiert haben, dass Kleinbauern sich in einem anderen ökologischen Landwirtschaftsprojekt in Puerto Maldonado mal vor Ort angucken können, wie man was anders machen kann. Und dann war es sogar noch so, dass eigentlich Jonathan gar nicht in dieser Liste war, weil er sich überhaupt nicht so wirklich interessiert hat. Und jemand anders ist aber krankheitsbedingt abgesprungen und dann ist halt Jonathan so ein bisschen so schulterzuckend, hat er dann diese Reise angetreten und kam als veränderter Mensch zurück, hat komplett eine Vision gehabt und die zum Glück dann auch seine Frau dann ganz schnell mit ihm geteilt hat. Miriam ist auch voll aufgesprungen und sagt, ja okay, gut, wenn das so läuft, dann können wir hier für immer bleiben und für immer glücklich werden und das... Ja, das sind sie jetzt.
Mhm, genau, und bei Perupuro, wir arbeiten ja mit den Kleinbauern zusammen, also kann ich ja nochmal vielleicht ein bisschen was zu sagen. Wir haben ja, der Verein, hat der Anu eben schon mehrfach erwähnt, Frederik Hilfe für Peru, der hat die Bauern extrem unterstützt und dann natürlich auch, oder es ist natürlich, aber auch die Bio- und Fairtrade-Zertifizierung bezahlt. Und dann musste man feststellen, dass niemand den Bauern diesen zertifizierten Kakao zu einem fairen Preis abkauft. Und deswegen haben wir beide ja, der Arno und ich, im Jahr 2015 Perupuro gegründet, mit dem Ziel, den Kleinbauern einen direkten Zugang zum europäischen Markt zu geben mit ihren extrem hochwertigen Produkten. Und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was die Leute hier machen. Wir teilen auf jeden Fall mal diese Satellitenbilder, dass man sich das mal im Vergleich angucken kann. Und sie erhalten eben auch noch eine sehr, sehr alte Kakaosorte, Chuncho, aus dem wir ja unsere Chuncho Gold Schokoladen machen. Und der Jonathan ist, möchte ich auch nochmal sagen, ein total beeindruckender Mensch, weil der, wie der Arno schon beschrieben hat, ganz, ganz anders angefangen hat und heute ein Botschafter für diesen ökologischen Landbau ist, ein Botschafter für Agroforstsysteme und diese Art der Landwirtschaft. Jetzt hört man im Hintergrund, wie versucht wird, einen Mofa anzumachen. Aber es geht zum Glück nicht an, sage ich mal. Und inzwischen ist es ja so, dass der Jonathan sogar eigentlich selber Ausbilder ist. Der hat so wahnsinnig viel Wissen, und zwar nicht nur, was den Kakaoanbau anbelangt, sondern tatsächlich auch, was diese Primärregenwaldstücke anbelangt. Also er interessiert sich extrem für Botanik, für die natürliche Vegetation. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt natürlich dann auch unser Aufforstungsprojekt zum Beispiel mit ihm machen können. So, jetzt kommt das Mofa, deswegen mache ich mal hier aus.
Genau, da kommt jetzt das Moped oder fährt das Moped los. Das heißt, nicht nur ihr seid mit Motorrad da alle unterwegs.
Ja, der Verein hat eigentlich mit der großen Unterstützung der Bauern da auch viel technologischen Fortschritt hingebracht. Also wir bewegen uns mit so einem kleinen Motorrad vorwärts, auch in unserem Projekt. Unsere Bauern haben ein Motorrad. Und eine weitere ja technologische Errungenschaft, die den Bauern auch tatsächlich die Arbeit leichter macht, ist ein sogenanntes Moto Cargero. Das ist so ein Lastenmotorrad. Also vorne sieht es aus wie so ein dickes, fettes Motorrad und hinten hat es aber eine Ladefläche. Und mit diesem Moto Cargero wird bei den einzelnen Bauern dann der Kakao im Laufe der Ernte abgeholt, um dann eben zentral fermentiert zu werden. Das heißt, diese Arbeit übernimmt die Kooperative, muss der einzelne Bauer nicht mehr machen. Das bedeutet für den einzelnen Bauern weniger Arbeit und für uns bessere Qualität, weil wir einen richtig ausgebildeten Fermentationsmeister haben.
Eben in eurem Gespräch habt ihr viel über Jonathan gesprochen und ich habe aber auch von dir ein Statement von Jonathan selbst und vielleicht hören wir uns das nochmal an und dann kannst du mir erklären, ja, was er da gerade erzählt.
Bueno, de este árbol, yo vengo cuidando este árbol grande, porque la presión que tenemos también es de los motoceristas, de los madereros, ¿no? Que yo normalmente sería como otros mis compañeros, lo tumbaría este árbol y ganaría mucho dinero en unos 5 días, unos 15,000, no sé. Pero yo no pienso en eso, sino pienso yo guardar este árbol en esta zona, este árbol que queda.
Also ich habe mit meinen Portugiesischkenntnissen nur verstanden, 15.000 in 5 Tagen verdienen.
Ja.
Also worum geht's da?
Der Jonathan hat, wie viele andere unserer Bauern auch eben, auch Primärwald. Und jetzt hat der Jonathan sich ja lange entschieden, diesen Wald stehen zu lassen. Und er beschreibt da den Druck, den es da gibt. Und zwar gibt es so fahrende Holzfäller, die kommen vorbei und sagen, okay, weißt du was, zeig mir mal, was du für große Bäume da hast in deinem Primärwald. Du musst dich um nichts kümmern. Ich fäll dir den, transportiere alles ab, du hast überhaupt keine Arbeit und wir geben dir eben 15.000 Soles. 15.000 Soles, das sind so, muss ich kurz im Kopf umrechnen, das sind vielleicht so zwischen 3.500 und 4.000 Euro.
Viel Geld.
Das ist sehr, sehr viel Geld, vor allem, weil man ja eigentlich nichts machen muss. Die geben einem einfach das Geld, sägen den Baum ab und verschwinden. Und das bedeutet, dass selbst die Wälder, die noch relativ intakt aussehen und in dem Besitz von Kleinbauern sind, häufig eben ja schon so selektiv eingeschlagen sind. Diese 3.500 oder 4.000 Euro, das ist für den Bauern natürlich sehr viel Geld, aber das handelt sich ja unter Umständen um Jahrhunderte alte Mahagonibäume zum Beispiel, die dann von diesen Holzhändlern natürlich mit einer gigantischen Marge verkauft werden.
Mhm.
Und der Jonathan erklärt uns das in diesem O-Ton, weil wir da in einer Fläche sind, die wir ihm jetzt abgekauft haben. Sein jüngster Sohn, also er hat 3 Kinder, 2 Töchter, die beide schon studiert haben und fertig sind mit ihrer Ausbildung und sein Sohn, der geht jetzt auf die weiterführende Schule. Und die weiterführende Schule ist jetzt eben, da kann nicht jeden Morgen der Sohn mit Motorrad dahin gefahren werden und dann nachmittags wieder abgeholt werden. Das heißt, die Familie wird jetzt in Zukunft am Wochenende auf ihrem Hof sein, kauft aber ein kleines Haus in der Stadt, damit die Familie zusammen sein kann, wenn der Sohn in die weiterführende Schule geht. Dafür braucht der Jonathan Geld und war also jetzt bereit, eine Fläche zu verkaufen. Und wir haben gesagt, okay, wir kaufen das, um den Regenwald zu erhalten. Und ich weiß jetzt gar nicht auswendig, aber sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, kostet dann ein Hektar auch so 3.500 Euro ungefähr. Das ist eigentlich ganz schön viel Geld, auch für uns. Und es ist sehr viel Geld auch für diese Region. Aber durch diese Erklärung wird ja deutlich, dass wir eben, wenn wir weniger bieten würden, da natürlich auch nicht zum Zuge kommen, weil diese fahrenden Holzhändler oder wenn ein anderer den Wald kaufen würde, dann würde der ja sagen, naja komm, da sind ja vielleicht 5 so große Bäume drin und dann sehe ich doch zu, dass ich da 15.000 oder 20.000 Euro verdiene, die lasse ich alle abhacken. Und dann haben wir zum Jonathan und seiner Frau, ist da keinesfalls der Alleinherrscher, sondern er lebt eigentlich auch in einer, finde ich, sehr vorbildlichen Ehe. Also alles bespricht er mit seiner Frau. Seine Frau hat genauso viel da zu entscheiden wie er. Und die haben sich dann besprochen und haben zu uns gesagt, okay, sie möchten diesen Regenwald sehr, sehr gerne erhalten, aber sie brauchen eben Geld für dieses Haus und haben eben einen Kaufpreis vorgeschlagen für diese Flächen. Und wir haben gesagt, ja, okay, das machen wir.
Wir schmeißen uns wieder aufs Motorrad. Frauke stirbt nochmal an ihrem Anden,
ja,
an dem
eben,
original. Andenhusten.
Das stimmt.
Extra für uns mitgebracht. Wir fahren jetzt auf dem Motorrad zu eurem kooperativen Haus, in dem ihr gewohnt habt. Und dort hören wir das nächste Gespräch. Aber erzähl doch erstmal, wie habt ihr denn da gewohnt?
Ja, also wir wohnen für so einen Aufenthalt in den Tropen sehr luxuriös, kann man eigentlich sagen. Also der Verein Frederik Hilfe für Peru, der hat aus Spendengeldern ein Haus für die Kooperative gebaut. In diesem Dorf Ivochote ist ja diese Fermentationsanlage. Also da wird der Kakao zentral gesammelt und dann fermentiert und für den Export vorbereitet. Da wird er auch getrocknet und dann eben in Säcke gepackt und exportiert. Und dieses Kooperativenhaus, das hat unten ein Büro, auch mit WLAN, also mit Internetzugang, wo eine Mitarbeiterin arbeitet und sich da zum Beispiel um die Biozertifizierung kümmert. Dann hat das eine große Dachterrasse. Also ich habe ja gesagt, sonntags treffen sich die Kleinbauern immer. Die treffen sich dann da oben auf dieser Dachterrasse. Da gibt es Tische und Stühle. Das ist so der Besprechungsraum. Unten gibt es noch ein Gästezimmer für, wenn andere Projektmitarbeiter da übernachten wollen. Und dann gibt es eben noch einen Teil, der sozusagen von Arnos Familie, von den Gründern dieses Vereins hauptsächlich genutzt wird, eine Küche. Also wie gesagt, für tropische Verhältnisse, also wenn ich an meine Zeit in Afrika zurückdenke, ich habe ja quasi 10 Jahre in einer Strohhütte gelebt und im Fluss gebadet, da ist das total luxuriös. Also wir haben einen Gasherd, wir haben einen Kühlschrank, wir haben Duschen, da gibt es zwar nur kaltes Wasser, aber es ist ja warm genug draußen. Man hat Strom, man hat, wie gesagt, gesagt, WLAN, also alles irgendwie ganz, ganz toll. Mhm. Und da wohnen wir dann in der Zeit, in der wir in Evochotte sind.
Und habt euch jetzt nach so einem langen Tag bei den Bauern nochmal auf der Terrasse zusammengesetzt? Man hört es rauschen.
Ja, ich kann noch mal einen Screenshot oder sowas mitschicken, dass man mal sieht, wo dieses Haus ist.
In die Shownotes.
Es gibt sozusagen einen kleinen Bach, der aus der Nähe von Jonathans Hof kommt und unten in den Urubamba mündet. Und dann gibt es eben den Urubamba, diesen ganz, ganz großen Fluss.
Der auch an Machu Picchu vorbeifließt. Ja, ne? Da bin ich auch schon drüber gelaufen.
Genau, und der dann am Ende in den Amazonas fließt. Also ein ganz langer, ganz großer, ganz wichtiger Fluss. Und in diesem Winkel, die dieser kleine Zufluss und der Urubamba bilden, da steht eigentlich das Haus und dementsprechend laut ist es. Es rauscht immer der Fluss Tag und Nacht.
Ist auch abends, man hört die Grillen, man hört die Zikaden. Ja. Ich glaube, ihr habt einen Gin Tonic am Start.
Genau.
Hört man nicht,
nee,
aber
genau.
Nur, dass ihr ihn jetzt auch fühlt,
genau.
Wenn wir in das nächste Gespräch einsteigen.
So, genau, jetzt sitzen wir hier schön in Evochotte, in unserem kooperativen Haus. Im Hintergrund hört man wahrscheinlich sehr, sehr laut den Fluss, aber so ist das hier eben. Wir sitzen, zum Glück kann man sagen, in der Nähe des Flusses und um uns rum natürlich super laute Zikaden. Aber wir wollen mal ein paar Sätze über die Biozertifizierung verlieren, denn tatsächlich hat der Arno sich da jetzt 5 Tage intensiv mit beschäftigt oder beschäftigen müssen. Und vielleicht können wir das mal ein bisschen erklären, denn viele Leute denken wahrscheinlich, ja komm, ist doch irgendwie cool. Da wird geguckt, ob da keine Pestizide irgendwie in irgendwas drin sind. Und dann wird da ja drauf geachtet, dass Biodiversität geschützt wird und fertig. Und ist doch für alle irgendwie super. Und ganz so einfach ist es aber nicht. Also erklär mal, Arno, was hast du denn jetzt tagelang gemacht?
Ja, also ich habe das ja jetzt nicht nur die letzten Tage gemacht. Ich habe ja APECMO, also unsere Kleinbauernkooperative, die wir ja mitgegründet haben, seit ihrer Gründung und sogar ein Jahr davor noch auf diese Zertifizierung vorbereitet. Und es ist halt ein riesiger bürokratischer Aufwand. Noch dazu, dass wir damals von null angefangen haben. Also man muss halt jede einzelne Fläche, wo jede Bauernfamilie lebt, muss man registrieren, vermessen. Man muss die Geschichte dieser Fläche nachweisen können. Also wann war da Wald, wann wurde der gerodet, wann wurde da dann vielleicht Mais oder Bananen angebaut und wie ging es danach dann weiter. Und allein dieser Prozess, um unsere erste Biozertifizierung dann ins Laufen zu bekommen, hat ja 3 Jahre gedauert, weil das ist ja auch so dieser Zeitraum, für den man definitiv nachweisen muss, dass da kein bisschen Pestizide, Insektizide oder irgendwas gespritzt wurde. Und dann muss man das Ganze aufrechterhalten. Aber das Problem ist ja, man muss nicht nur einfach nach der Ernte nachweisen, dass da jetzt keine Pestizide irgendwie drin sind durch eine Analyse, sondern es wird verlangt, dass jeder einzelne Bauer ein Erntetagebuch und ein Aktivitäten auf seinem Hoftagebuch führt. Und das ist ziemlich detailliert und das sind die Menschen hier halt auch überhaupt nicht gewohnt.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass ja viele von denen nur kurz zur Schule gegangen sind, 1 oder 2 Jahre manchmal. Und plötzlich wird erwartet, also wir haben uns ja diese Bücher angeguckt, also es ist einfach sehr, sehr, sehr kompliziert und sehr komplex, was da alles eingetragen werden muss für Menschen, die mit Lesen und Schreiben und Buchhaltung normalerweise in ihrem Alltag eigentlich gar nichts zu tun haben.
Ich finde es ja auch vollkommen richtig, dass man schaut, dass nicht mehr Bio-Kakao oder irgendwelche anderen Bioprodukte verkauft werden, als wirklich hergestellt werden. Das ist ja schon mal super wichtig. Deswegen ist ja so ein Massenfluss innerhalb einer Kooperative ja sehr sinnvoll.
Kannst
auch
du ganz kurz erklären, was Massenfluss, was versteht
also,
man darunter?
Das heißt also, wir müssen nachweisen, wie viel Kakao welcher Bauer wann der Kooperative abgegeben hat, wie viel dann in unser Fermentationshaus gekommen ist, wie viel dann getrocknet ist. Aus 4 Kilo nassen Kakao mit Fruchtfleisch wird dann ungefähr 1 Kilo Kakao, der trocken ist. Und dann wird das Ganze eingesackt. Aber das reicht ja nicht, dass man das dann so einmal am Ende des Jahres schreibt, so eine Zahl, ja, pass mal auf, insgesamt haben unsere Bauern 12 Tonnen nassen Kakao hingebracht. Daraus wurden ungefähr 4 Tonnen trockenen Kakao. Gut ist, den verkaufen wir jetzt. Sondern man muss für jeden einzelnen Zwischenschritt das dokumentarisch nachweisen. Das heißt, wenn mir die Jesusa Jacinta Villanueva heute 15 Kilo nassen Kakao in die Kooperativenzentrale bringt, dann muss sie eben für diese 15 Kilo einen unterschriebenen Zettel bekommen und
den muss sie aufheben und diesen anderen unterschriebenen Zettel, die Kopie davon muss dann eben im Büro sein. Dann wird das Ganze in die Fermentationsbox gepackt und kriegt eine Lotnummer. Natürlich können wir nicht 15 Kilo Kakao fermentieren, um eine so eine Fermentationskiste zum Laufen zu bekommen, müssen wir da 200 bis 250 Kilo drin haben. Das heißt, es sind dann 10, 20, 15 Zettel mit Kopie, die erstellt werden müssen und den jeweiligen Mitgliedern ausgehändigt werden müssen. Dann ist die Fermentation, da müssen wir diesen Prozess der Fermentation natürlich protokollieren und nachweisen, weil dort auch verändert sich dann das Gewicht. Und immer wenn Gewicht sich verändert, müssen wir vorher wiegen, nachher wiegen. Dann kommt das Ganze zur Trocknung und wir müssen da dann auch zeigen, diese Lotnummer, die diese Fermentationskiste hat, die muss dann auf den Trocknungseinheit übertragen werden. Das heißt, da muss eine Laufkarte erstellt werden. Dann wird da getrocknet, dann wird irgendwann mal dann das Endgewicht gewogen, wobei es ja noch nicht ganz das Endgewicht, weil wir selektieren natürlich unseren Kakao auch noch. Das heißt also, mögliche defekte Bohnen, die gebrochen sind, die vielleicht von einem Insekt angefressen wurden, die müssen ja entfernt werden. Dann wird gesiebt und dann werden diese manuell mit der Hand rausgefischt. Da verringert sich wieder das Gewicht. Aber ein Selektionsprozess ist nach peruanischem Recht ein Proceso de Primer Uso. Das bedeutet, das müssen wir lebensmittelrechtlich nachweisen, dass es konform alles ist, wenn wir schlechten Kakao vom guten Kakao trennen.
Genau, das war ja schon mal eigentlich eine Überraschung für uns, ja. Weil wenn wir einfach den Kakao nicht selektiert hätten, also wenn man die...
Hätten wir alles zusammengeschmissen.
Genau, und dann wäre es gut gewesen, dann hätte man diesen Nachweis
nicht gebraucht. Genau, und so müssten wir aber bis in die Distriktverwaltung nach Cusco ins Gesundheitsamt einen Antrag schreiben, dass die uns erlauben, einen Selektionsprozess bei unserem Kakao durchzuführen. Wir können doch froh sein, dass die hier nicht nochmal mit einem Vorortbesuch aufgewartet sind.
Genau, aber das haben wir ja eigentlich alles ganz gut hinbekommen, aber es gab ja so ein paar wirklich skurrile Dinge, also auf den Höfen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen, damit die Leute sich das mal ein bisschen vorstellen können, wie komplex das eigentlich ist.
Also, wir besuchen mit unserem internen Inspektor, also das ist ein externer Mensch, also wir bezahlen den extra, dass der von der Provinzhauptstadt zu uns kommt, bezahlen wir einen Fachmann, der mit Besuchsprotokollen die einzelnen Bauernhöfe abklappert, den Menschen Fragen stellt, alle aktuellen Daten aufnimmt. Das ist ein vierseitiger Fragebogen, wo die Flächen aufgenommen werden, die geschätzten Erntemengen, die Aktivitäten, die der Herr oder die Dame auf ihrem Feld durchgeführt haben. Und dann wird das Ganze eingetragen und aufgenommen, GPS-Daten genommen. Und dann wird das Ganze digitalisiert, abgeheftet. Und das Ganze passiert eben zweimal pro Jahr. Und dann kommt einmal pro Jahr aus Lima von unserer Zertifizierungsstelle ein externer Inspektor, der eben guckt, ob unser internes Kontrollsystem gut arbeitet und verlässliche Daten produziert. Und manchmal sind da eben die Vorstellungen etwas anders. Jetzt hatten wir halt einen Inspektor, der hauptsächlich auf industriell geführten Spargelfeldern arbeitet, hier in Peru, auf biozertifizierten Spargelfeldern. Und da ist es halt ein bisschen anders, die Realität. Also da arbeitet er halt mit irgendeinem industriellen Großkonzern zusammen, der da hier 200 Hektar mit so einem vollindustriellen Mähdrescher da aberntet oder mit so einer Erntemaschine. Und es ist ja in freier Pampa. Hier sind wir mitten im Busch und die Menschen können eben weder lesen noch schreiben. Und dann fragt er halt irgendwie so eine Bäuerin, ja, wie viel Hektar Kakao hast du? Und dann sagt sie so, ja, also so an 1,5 Hektar Kakao. Was? Aber hier in dem Protokoll steht, du hast 1,75. Hast du jetzt Fläche reduziert? Aha, du weißt es nicht? Also Unkenntnis dieser Bäuerin, was die Biozertifizierungsrichtlinien angeht, und wurde uns ein Eintrag gemacht. Ne?
Und das andere war doch die Schätzung der Kakaomenge,
ja,
okay. Die, wo man ja auch komischerweise nicht sagen darf, ja, das sind Menschen, die machen das seit Jahrzehnten. Und die können ganz gut abschätzen, wie viel Kakao da rauskommt, sondern es sollte so ein ganz kompliziertes Protokoll
irgendwie. Ja, das war ja so eine Altlast. Also normalerweise haben wir es immer so gemacht, wir haben den Bauern gefragt, ja hier, mit deinem Kakao, wie viel produzierst du denn so pro Jahr? Und er hat gesagt, ja, so 15 Säcke. Und wir wissen, dass in einem Sack halt genau 46 Kilo drin sind, weil das wird immer abgewogen, das wissen sie ja, wie viel da reinpasst. Und dann haben wir gefragt, ja, was meinst du, wird es dieses Jahr besser oder schlechter? Haben sie gesagt, ja, nee, dieses Jahr wird es nicht so gut, hat es mir in die Blüte reingeregnet. Oder, oh, dieses Jahr haben wir ganz schön viel von dem So-und-So-Pilz da drin und ich werde dem einfach nicht hinterherkommen. Dieses Jahr wird es ein bisschen weniger. Und dann haben wir dann so geschätzt, ja, was meinst du, so 10%, 20% weniger? Okay, und dann haben wir eine Schätzmenge abgegeben, wie viel da geerntet werden könnte.
Dann hat es aber den letzten Inspektor letztes Jahr nicht gereicht. Er hat gesagt, ja, das ist viel zu unwissenschaftlich. Wir sollen ein vernünftiges Ernteschätzungsprotokoll entwerfen. Und in unserer Verzweiflung, dass sie uns die Biozertifizierung nicht aberkennen, hat dann auch eine externe Beraterin, weil ich konnte das einfach nicht machen, ich war viel zu sehr beschäftigt, hat uns ein Schätzprotokoll erstellt, wo man, ja, man zählt, wie viele Bäume auf der Fläche sind und da muss man von jedem Baum den Blütenansatz und den Fruchtansatz zählen und dann soll man so und so viele Früchte ernten und die fermentieren und trocknen und dann die Trockenmasse, Kakaobohnen, soll man dann wiegen und das Ganze dann wieder auf die Fläche zurück extrapolieren. Und das ist natürlich ein unmögliches Verfahren, das man niemals bei diesen ganzen Bauernhöfen dann durchführen kann. Und wir hatten aber das in unseren Protokollvorschriften drinstehen. Und dann wurde uns jetzt angekreidet, dass wir dieses unmögliche Protokoll, das uns jemand anderes aufgedrückt hat, nicht befolgt haben.
Das Ganze kostet ja auch noch wahnsinnig viel Geld. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Also abgesehen davon, dass du jetzt ja hier als Herr Dr. Wielgos tagelang gearbeitet hast, wenn das rechnen wir ja, natürlich gar nicht ein.
Das kostet kein Geld, das kostet nur meinen Nerven und Schweiß und natürlich auch unsere Zeit. Also wir wollten hier eigentlich tausende Videos für unsere Kunden und mögliche zukünftige Kunden drehen. Wir wollten, also hier wurde mir meine komplette Zeit nicht abgezogen, weil ich mich mit peruanischen Bürospanisch-Formularen abkämpfen musste.
Und zu den Kosten?
Also eine Biozertifizierung kostet die Kleinbauernkooperative mit 30 Bauernmitgliedern, die jetzt im biozertifizierten Kern sind, kostet die 5.000 Euro pro Jahr. Und damit ist es ja noch nicht getan, weil um diese Biozertifizierung überhaupt zu erhalten, muss man ja eine festangestellte Bürokraft haben, die jeden Tag vor Ort ist. Und das macht jetzt ja Haider. Die ist ausgebildete Agraringenieurin, die hat Kurse über Kurse besucht, um diese Zertifizierungsrichtlinien zu lernen. Aber wir haben jetzt von einem Zertifizierer zum anderen gewechselt und siehe da, alle Formate von allen Dokumenten, alle Datenbanken sind wieder komplett anders. Es ist teilweise nicht kompatibel, muss es händisch von einem ins andere kopieren. Und so eine Kooperative muss dann einen internen Inspektor bezahlen, der zweimal pro Jahr diese ganzen Höfe besucht. Das kostet nochmal einen Haufen Geld. Eine Bürofachangestellte, die kostet auch nochmal 1.800 Euro pro Monat. Und dieses Geld kommt eigentlich nicht durch den etwas höheren Biopreis des Kakaos wieder rein, weil unsere Kooperative einfach zu klein ist.
Ja. Und was ja auch noch eigentlich sehr doof ist für uns als Peru Puro, ist ja, dass das, was uns so besonders macht, nämlich, dass wir in hochdiversen Agroforstsystemen den Kakao anbauen, dass wir aktiv Biodiversität schützen, dass wir Regenwald schützen, dass wir diesen besonders hohen Preis zahlen, das ist ja alles in dem Biozertifikat gar nicht abgebildet. Also ob man jetzt Biodiversität schützt oder nicht, ist in dem Biozertifikat ja eigentlich kein Thema, oder?
Nee, also das Einzige ist so ein bisschen irgendwo steht in irgendeinem Passus so, man soll aufpassen, dass man die Wasserläufe schützt. Und so nicht gerechtfertigtes Verbrennen von Wäldern ist nicht so gut, das soll man da auch nicht machen. Und man soll so im Allgemeinen auf die Fruchtbarkeit der Böden achten. Aber wenn wir dann dem Inspektor unsere Bodendeckerpflanzen zeigen, dann nimmt er davon gar keine Notiz, sondern er sagt dann, nein, ihr braucht ein Düngeprotokoll. Ihr müsst nachweisen, dass ihr auf die Fruchtbarkeit eures Bodens achtet und das geht nur, indem man Dünger, in dem Fall natürlich keinen mineralischen Kunstdünger, aber indem man einen Komposthaufen macht und dann protokolliert 200 Gramm Kompost pro Pflanze ausbringt. Das ist, versteht diese Biozertifizierung unter Erhaltung der bodenfruchtbaren Maßnahmen. Aber dass unsere Bodendeckerpflanze pro Jahr ungefähr 250 Kilogramm Stickstoff pro Hektar fixieren kann und natürlich Blattstreu produziert und Bodenfruchtbarkeit insofern durch Bodendurchlüftung und diese feinsten Mikromyzele, die dieser Wurzeln da gewährleistet, das kann man halt nicht so messen, das sind nicht eben 200 Gramm pro Pflanze, aber wir sehen ja, dass der Boden besser ist. Das ist einfach nicht in den Bio-Richtlinien mit drin und kann somit also nicht gewertet werden. Und dann müssen wir unsinnige Maßnahmen ergreifen, teilweise eben von außerhalb der Produktionsstätte, was weiß ich, so Guano de Isla, das ist so Vogelkacke sozusagen von den vorgelagerten Inseln von Peru, muss man dann zukaufen, um zu beweisen, dass man sich um seine Bodenfruchtbarkeit kümmert.
Was am Ende womöglich noch böse ausgeht, weil durch die Schadstoffbelastung der Meere und der Meeresfische kann man eigentlich gar nicht so sicher sein, ob dieser Guano nicht am Ende womöglich belastet ist.
Ja, noch dazu, man weiß ja nie, was man kauft. Also man geht hier dann irgendwie zu einem angeblich zertifizierten Händler und kauft so einen Sack Seevogelkacke Und da weiß man aber nie, was sie da noch mit reingemischt haben. Und am Schluss kommt bei irgendeiner Inspektion, bei einer Analyse raus, ich meine, das ist ja, muss man auch noch dazu sagen, was man vorhin bei den Kosten noch gar nicht sagt, jedes Jahr, wenn der externe Inspektor kommt, nimmt er von den Hälften der besuchten Bauernhöfe der Blattproben, Erdproben und Fruchtproben. Dann werden die nach Lima geschickt und dann werden die analysiert in einem hochtechnifizierten Labor, die da kleinste Rückstände von Pestiziden und Düngemitteln nachweisen können. Und das müssen wir auch alles zahlen. Ja.
Genau, also für uns bedeutet das, dass es eigentlich wirklich ein Dilemma ist. Also wir wissen, dass viele unserer Kunden eben darauf achten, Bioprodukte zu kaufen. Das ist ja auch gut. Aber wenn man hört, was das für gigantische Kosten bedeutet und wenn man auch weiß, dass tatsächlich viele Kleinbauern Angst vor Verarmung durch so ein Bio-Zertifikat haben, weil damit eben diese ja großen ökonomischen Risiken und auch Kosten verbunden sind. Und wenn man dann noch weiß, dass leider das, was das Biodiversitätsschutz da gar nicht so richtig abgedeckt ist, dann ist das natürlich schon echt ein großes Dilemma.
Aber da muss ich noch sagen, es gibt natürlich eine ganze Menge Bio-Schokoladen. Und dann kann man uns natürlich vorwerfen, ja, was, die machen das doch auch. Warum macht ihr denn das nicht? Und da ist eben der große Unterschied. Es ist ja nicht nur so, dass bei uns die Kosten und der Aufwand des Bio-Zertifikats auf viel weniger Köpfe und Kakaovolumen runtergebrochen werden muss und dass es dann uns unendlich viel teurer kommt als den großen Playern auf dem Markt. Und das nächste ist aber, dass das ganze System Biozertifizierung überhaupt nicht für kleine Produktionsgenossenschaften ausgelegt ist, sondern für Großproduzenten. Weil wir haben eine Kooperative mit 30 Mitgliedern. Jedes Jahr kommt ein externer Inspektor und besucht die Hälfte aller Bauernhöfe und nimmt sich dafür gut und gerne sehr gut bezahlte 5 Tage Zeit. Wenn eine Dachkooperative, die also mehrere Kleinkooperativen unter sich so oder in sich so einverleibt und die haben 1500 oder 2000 Bauern, Kleinbauern, Familienmitglieder, werden da nicht irgendwie von den 2000 auch die Hälfte, also 1000 Stück besucht, sondern es wird halt so ein komischer Schlüssel angesetzt mit die Wurzel von irgendwas und am Schluss werden dann nur 50 Bauern kontrolliert. Das heißt also, die Kontrolle einer Kleinkooperative ist ungleich strenger und komplizierter und viel, viel teurer als die von den Großen. Und deswegen, ja, fühlen wir uns halt schon schwer benachteiligt.
Genau, also das geht nicht darum, sozusagen gegen die Biozertifizierung zu reden, aber es ist schon wichtig, dass Leute verstehen, was sich dahinter eigentlich verbirgt, dass der schnelle Blick auf die Rückseite der Schokolade, Bio oder nicht Bio, dass der eben nicht aussagt, ob da Biodiversität geschützt wurde oder nicht und dass damit eben sehr, sehr hohe Kosten verbunden sind.
Im Prinzip ist ja genau das Gleiche wie bei Fairtrade. Also wir haben am Anfang auch das Fairtrade-Siegel für unsere Kooperative gehabt, haben das aber abgeschafft, weil es im Vergleich zwischen Kosten und dem, was es uns irgendwie bringt und was wir damit nachweisen können, sich einfach nicht mehr gedeckt hat. Jetzt zahlen wir den Bauern das Doppelte vom Fairtrade-Bio-Preis und ich glaube, wir können das ganz gut vermitteln, dass wir fair handeln.
Genau.
Die Frage ist halt eben, ob das unsere Kunden uns jemals verzeihen würden, wenn wir dieses Bio-Siegel weglassen würden.
Genau.
Wobei man manchmal nach solchen Tagen wie heute will man wirklich einfach es gerne mal sein lassen.
Ja, das stimmt. Okay, also ihr habt jetzt hoffentlich ein bisschen besseren Einblick zum Bio-Zertifikat bekommen. Wir stehen Rede und Antwort. Unsere Produkte sind biozertifiziert, aber sie sind eben noch viel mehr als biozertifiziert, nämlich
besser als Bio.
Besser als Bio und vor allen Dingen super positiv für Biodiversität. Ein bisschen kann man vielleicht aufs europäische entwaldungsfreie Lieferkettengesetz hoffen, denn das können wir leichter als alle anderen nachweisen. Niemand hat so eine direkte Lieferkette wie wir. Gerade für große Schokoladenproduzenten wird es extrem schwer, rauszukriegen, wo ihr Kakao eigentlich überhaupt herkommt. Und das wissen wir ganz, ganz genau. Ihr hört es im Hintergrund. Unser Kakao kommt daher, wo wir gerade sind, nämlich aus Ivo Chotto und Umgebung.
Ja, war der auch Arno und ich genervt. Ja. Das war so nach diesen 5 Tagen da. Ist
voll der Rand. Der Bio-Richtlinien-Rand.
Ja, das ist ja jetzt erst vor, letzte Woche haben wir dann erst die Bio-Zertifizierung bekommen. Alter. Wir haben ja die ganze Zeit Blut und Wasser geschwitzt, ob das was wird. Also dieses Gespräch fand sozusagen 3 Wochen vor der finalen Biozertifizierung statt. Riesenerfolg für uns, weil wir ohne jede Beanstandung durchgekommen sind. Aber man merkt es, glaube ich, in diesem Gespräch. Der Arno hat Blut und Wasser geschwitzt. Und
der Arno war einfach mit Nerven am Ende.
Ja, und ich muss auch sagen, ich war vorher noch nie bei so einer Biozertifizierung dabei. Und ich war Ich war schon irgendwie geschockt, ja, weil, wie gesagt, die Bauern werden mit irgendwelchen chemischen Spezialbegriffen bombardiert. Sie werden halt 100 Mal gefragt, habt ihr was gemacht? Nach dem 10. Mal denkt der Bauer dann, ja, vielleicht sage ich mal ja, das ist ja vielleicht unhöflich, wenn ich immer nein sage. Also, oh nee. Und die meisten Menschen glauben vermutlich, da macht man eine Probe und wenn in der Probe keine Schadstoffe, keine Reste von Spritzmitteln sind oder Kunstdüngern, dann ist das gut.
Ja.
Aber so ist es nicht, sondern der Fokus liegt wirklich auf dieser sehr, sehr komplizierten Dokumentation. Der Anno in dem Gespräch erwähnte die Achaida und über die möchte ich nochmal kurz
was. Diese Bürokraft, die sozusagen genau. Nur für diese Biozertifizierung zuständig ist.
Genau, und die Achaida ist aber auch eine unserer größten Erfolgsgeschichten von dem Verein und auch von unserer Unterstützung. Die Achaida ist die mittlere Tochter von Jonathan und Miriam. Ihre Eltern sind beide nur ganz, ganz kurz zur Schule gegangen. Und sie und ihre Schwester haben durch die Förderung von dem Verein nicht nur Zugang zur Schulbildung gehabt, sondern sie haben beide Abitur gemacht und sie haben vor allen Dingen beide studiert. Ihre Schwester ist Lehrerin geworden und die Achaida hat eben Agrarwissenschaften studiert. Und schon das ist ja eigentlich Wahnsinn, eine junge Frau, deren Eltern eben wirklich kaum Schulbildung genossen haben, die jetzt also mit einem akademischen Titel da zurückkommt. Und was ich persönlich total toll finde, sie kann wieder in ihrer Heimat arbeiten. Sie muss nicht als Akademikerin nach Cusco oder Lima, wo sie ihre Familie vielleicht noch einmal im Jahr sieht, sondern sie hat einen Job, der genau auf ihre Ausbildung passt, in diesem Ort, wo sie aufgewachsen ist, wo ihre sozialen Bindungen sind, wo ihre Familie lebt, ihre Freunde. Sie hat auch ein Mann und inzwischen ein Kind und sie kann ja Familie und Beruf miteinander verbinden. Mhm. Und das finde ich eine mega, mega, mega Erfolgsgeschichte.
Jetzt hört man es vielleicht schon im Hintergrund. Dann ging bei euch in Ivochotte der Karneval nochmal los.
Ja.
Wunderbar. Also, wir hatten ja erst noch die Karnevalsfolge und du hast dann noch ein bisschen Karneval mitgenommen, ja, unfreiwilligerweise.
Ja, aber also ist auch anders als in Köln, ist auch sicher anders als in Brasilien. Die Festivitäten belaufen sich in erster Linie darauf, dass man durch die Stadt rennt mit so Wasserpistolen, alle total vollspritzt und dann entweder noch mit Rasierschaum oder mit Mehl bestäubt.
Ah ja.
Genau, so ist irgendwie Karneval. Also,
und ihr mittendrin oder habt das lieber
wir umgangen? Wir hatten irgendwie Gringo-Bonus. Uns hat man irgendwie in Ruhe gelassen. Der Anno war, glaube ich, einmal abends, als er Essen geholt hat in dem Restaurant für uns, musste er, glaube ich, einmal beim Motorrad ein bisschen aufs Gas drücken, um einem Wasserangriff zu entkommen. Aber wir wurden da irgendwie in Ruhe gelassen.
Und in diesem Karneval an eurem kooperativen Haus habt ihr euch nochmal drüber unterhalten und zwar über die Natur in dieser Region, die, glaube ich, ganz speziell ist.
Genau. Dieser Bereich, in dem wir da arbeiten, der ist eigentlich ein noch intakter oder zumindest teilweise intakter Korridor zwischen sehr großen und sehr bedeutenden Schutzgebieten in Peru. Das bedeutet, dass obwohl wir mit unseren Agroforstsystemen und dem Regenwald und jetzt neu mit unserem Aufforstungsprojekt eigentlich nur relativ kleine Flächen natürlich bearbeiten können, die aber an einer neuralgischen Stelle sind, nämlich eben in einem der diversesten Gebiete der Erde, wo wahrscheinlich jeder Hektar zählt. Und das besprechen wir ja gleich nochmal ein bisschen. Wir sind gestern mal ein bisschen Boot gefahren. Ich weiß gar nicht, Arno, sag mal, wie viele Kilometer war das eigentlich dann, Flussstrecke bis zum Pongo de Meinecke?
Wir sind vielleicht 40 Kilometer Flussstrecke gefahren. Also Flussstrecke, der Fluss macht ja sehr viele Biegungen, Luftlinie ist das vielleicht nur 20 Kilometer von hier. Aber da ist halt einer der also ausgewiesenen Biodiversitäts-Hotspots unseres Planeten im Landökosystem. Das ist ein traumhafter Bergregenwald, bisher noch nie gerodet. Das Nationalreservat Megantoni heißt, das ist ein Ausläufer vom Manu-Nationalpark, einer der größten Schutzgebiete hier in Lateinamerika. Und dadurch, dass wir dieses extrem zerfurchte Höhenrelief haben, haben wir einen sehr hohen Endemismusgrad. Das bedeutet also, wir haben abgeschlossene Täler, die von anderen Teilen so stark getrennt sind durch eine hohe Bergbarriere, dass sich in diesen zerfurchten kleinen Tälern einzelne Arten entwickeln konnten, die teilweise auch nur in diesem einen kleinen Flusstal existieren. Mhm. Wir reden hier von Amphibien, aber wir reden auch von Insekten, wir reden von einem hohen Endemismusgrad an Vögeln auch. Also diese Wälder sind einzigartig und jeder Hektar, der hier der Säge oder der Brandrodung zum Opfer fällt, ist für immer verloren. Das kann man nicht wieder aufforsten.
Genau. Also an diesem Pongo de Meinecke, also Pongo de Meinecke, muss man sagen, der Urubamba ist ja ein relativ großer Fluss und er durchquert eine totale Enge, also eine Felsenge, könnte man sagen. Da zwängt er sich durch. Das ist dann das Ende der letzten Ausläufer der Anden und dann geht es eben über in den Tieflandregenwald und in den Amazonas. Und um diesen Pongo de Meinecke, das ist schon ein bisschen ältere Publikation, aber ich glaube im Jahr 2012 hat Conservation International, also eine der größten Naturschutzorganisationen, gesagt, dass in einem Umkreis von nur 8 Kilometer um diesen Pongo de Meinecke es die aller, also flächenbezogen, die allermeisten Arten auf unserem Planeten gibt. Also es ist wahrscheinlich die biodiversitätsreichste Mini-Region der Welt. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und wir sind, wie gesagt, nicht weit davon weg. Das Reservat Megantoni, das ist eben ein Schutzgebiet. Das ist noch nie zerstört worden. Aber es gibt natürlich eigentlich keinen Grund, warum diese Flächen hier, 40 Kilometer Fluss und 20 Kilometer Luftlinie entfernt, ursprünglich mal weniger biodivers gewesen sein sollten. Und wir haben ja bei unserem kleinen Projekt jetzt auch ein paar Kamerafallen aufgestellt. Die haben wir jetzt probeweise nur mal so 3-4 Tage stehen lassen und wir waren mächtig beeindruckt. Also wir haben Pekaris gefunden, Gürteltiere, ein vielleicht seltenes Opossum.
Ein Packer.
Ein Packer. Wie gesagt, nur mal so probeweise ein paar Tage. Diese Kamerafallen werden jetzt länger stehen und wir sind super gespannt, was dabei rauskommt.
Was mich immer schockt zu sehen, ist diese Rodung der Wälder. Wenn wir ein bisschen Bio studiert haben und so, wir können das ein bisschen in Relation setzen. Wenn wir in Deutschland die Biomasse anguckt, die in so einem System Wald ist, dann wissen wir, okay, ungefähr die Hälfte in Europa ist an Biomasse im Boden, in der Erde gespeichert. Und der Rest ist halt in der Vegetation, in den Pflanzen. Und hier in den Tropen ist es eben anders. Hier haben wir halt 90% oder 95% der Biomasse ist in der Vegetation gespeichert. Und die Humusschicht ist sehr, sehr dünn, weil das einfach so ein kurzgeschlossener Nährstoffkreislauf ist. Alles, was zu Boden fällt an Blättern oder toten Tieren oder Vogelkacke, wird sofort wieder von den Wurzeln aufgenommen oder wird kompostiert von den Pilzen und sofort wieder von den Pflanzen aufgenommen. Wenn ich jetzt dann hingehe als Landwirt, der es nicht besser weiß, weil er eben im Hochland aufgewachsen ist und fang an, hier Platz zu schaffen mit dem ältesten Werkzeug der Menschheit, dem Feuer, und verbrenne diesen Wald, dann kann man natürlich sagen, ja super, ich habe hier diese ganze Asche, die Kohle, die liegt jetzt hier als frei verfügbare Nährstoffe, damit meine Nutzpflanzen davon profitieren können. Das stimmt aber nur sehr, sehr kurzfristig. Weil wenn wir eben ein Gefälle hier haben von 45 Grad und steiler, den nächste Tropenregen schwemmt eben diese Ascheschicht weg. Es gibt keine Wurzeln mehr, die das Erdreich festhalten können. Es gibt keine Blätterschicht mehr, die irgendwelche Regentropfen bremsen könnten. Der Regen schlägt dort ein wie so kleine Granaten und nimmt diese dünne Humusschicht innerhalb von kürzester Zeit weg. Und was übrig bleibt, ist ganz unfruchtbare, rote, saure Tonerde. Mhm. Und das ist traurig zu sehen, weil die Menschen selber, die kennen von ihrem kulturellen Background her kaum eine andere Technik, um hier arbeiten zu können. Und dafür ist eben unser Verein Friederike Hilfe für Peru und später dann eben Peru Puro angetreten, um das eben zu ändern durch ganz gezielte Ausbildungsaktionen. Wir haben eine Gruppe von engagierten, ausgebildeten Ökobauern, die ganz andere Landwirtschaftsnutzungstechniken in dieser Region etabliert und auch gelernt haben. Aber viele, viele, viele Leute machen es eben noch ganz anders. Und das funktioniert nur, weil es auf Kosten der Fläche, der Waldfläche geht.
Und es geht natürlich auch auf Kosten letzten Endes der Menschen selber. Viele der Bauern, die haben irgendwann mal 70 Hektar von diesem Wald bekommen. Unser Kakaobauernpräsident, der Jonathan, der hat den Großteil dieses Waldes erhalten. Aber sein Nachbar zum Beispiel, der hat fast schon alles zerstört. Und wenn er dann fertig ist mit der Zerstörung, ja, er hat ja kein anderes Land. Dann hat er nur noch degradierte Fläche. Und spätestens dann wird er natürlich sehr, sehr arm werden oder muss sich eben einen Job irgendwo anders suchen, kann hier halt nicht mehr leben.
Ja, oder im schlimmsten Falle, er invadiert mit seiner Familie das Nationalreservat Megantoni und wird dort als illegaler Siedler sich an einer neuen unberührten Stelle niederlassen. Und so verschiebt sich halt diese sogenannte Zivilisationsgrenze immer weiter auch hinein in Schutzgebiete.
Genau. Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss kurz. Du hast es beschrieben, also wenn der Wald weg ist, dann erodieren die Böden. Und wir machen ja auch Aufforstungsprojekte. Und also erstens muss man natürlich wissen, dass bei aller Begeisterung für Aufforstung wir nie wieder das hinbekommen, was da weggenommen wurde. Und was noch eine wichtige Information ist, hier in diesen lateinamerikanischen Ökosystemen ist die meiste Biodiversität nicht einfach nur in der Vegetation, die über dem Boden steht, sondern sie ist vor allen Dingen im Kronendach. Das sieht man, wenn man sich alte Bäume hier anguckt, die sind mega voll mit Epiphyten, mit Aufsitzerpflanzen, in denen das Leben tobt. Und ein Pionierbaum, also irgendeine schnell wachsende Art, die vielleicht durchaus in 10 oder 20 Jahren auch schon relativ hoch ist, auf der wachsen diese Aufsitzerpflanzen nicht. Das heißt, diese Zentren der Biodiversität innerhalb dieses Ökosystems, die brauchen wahrscheinlich Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, bis die wieder von solchen Aufsitzerpflanzen besiedelt werden. Wenn da überhaupt jemals wieder richtiger Regenwald steht, dann rechnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen damit, dass das ungefähr 1000 Jahre dauert. Also man kann das innerhalb weniger Stunden zerstören und es braucht 1000 Jahre, um wieder hergestellt zu werden von der Natur.
Und es geht natürlich nicht, dass man irgendwo mitten in der Landschaft anfängt, wieder nachzuforsten und zu meinen, dass dann irgendwoher halt wieder Regenwald entsteht, sondern es geht ja nur so, wie wir es machen, nämlich wir schützen stehende Primärregenwaldflächen und an direkt angrenzenden oder ganz in der Nähe liegenden zerstörten Flächen beginnen wir unsere hochdiverse Aufforstungsprojekte, um von den einwandernden und eingeschleppten Arten aus dem Primärregenwald wieder profitieren zu können. Also so versuchen wir, das zu schützen, was noch da ist und außenrum wieder etwas aufzubauen. Und das geht eben nicht auf einer freien Landschaft.
Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, setzen wir uns oder habt ihr euch dann irgendwann ins Auto gesetzt und seid wieder abgereist?
Genau, von Iwo Chote fahren wir erst nach Quillabamba. Das dauert so 4-5 Stunden. Und dann geht's von Quillabamba eben über diesen 4400 Meter hohen Pass und dann nach Cusco.
So, jetzt melden wir uns sozusagen nochmal vom höchsten Punkt unserer Reise. Wir sind in Quillabamba losgefahren, dann ist es ja erst noch tropisch und es gibt dann Bergregenwald, dann kommt man immer höher, immer höher. Jetzt sind wir gleich auf über 4000 Meter, also 4400. Da geht es dann über den Pass und dann geht es erstmal runter ins heilige Tal der Inka und dann wieder ein Stück hoch nach Cusco. Gut, dass es hier ein Audio ist, denn man sieht so gut wie gar nichts. Von unten sah es aus wie ein paar Wolken, aber jetzt stellen wir fest, dass wir eigentlich durch eine riesige Nebelbank fahren. Julia hat zu mir gesagt, ich darf nicht die Hand bewegen am Aufnahmegerät. Und gleichzeitig hat sie gesagt, ich soll aber im Auto irgendwie aufnehmen, wenn wir hier fahren. Das ist also jetzt mal ein Versuch, ob das hier alles klappt. Ich da vorne sitzen, weil mir immer so leicht schlecht wird.
Ich muss hinten sitzen.
So, jetzt bin ich gerade kurz hinter dem Pass, also bei ungefähr 4300 Meter, ausgestiegen, um hier so ein paar Alpakas zu fotografieren. Und die Alpakas haben aber ein paar Schritte zur Seite gemacht, weil denen das irgendwie zu viel Presserummel war. Und das Ergebnis war, dass ich jetzt außer Atem bin von der ganzen Rennerei. Rennerei heißt, ich bin ungefähr 20 Meter hin und 20 Meter zurückgegangen.
So, die extra mega ultra lange tierische Folge, aber es war eine richtig tolle Reise. Mit welchem Gefühl bist du dann wieder jetzt zurück nach Deutschland gekommen?
Eine echt erfolgreiche Reise, vor allem als wir dann ja nach unserer Rückkehr erfahren haben, dass die Biozertifizierung durchgegangen ist. Also nur Erfolge.
Toll. Herzlichen Glückwunsch. Wenn man euch jetzt unterstützen will, dann kann man Schokolade kaufen. Was kann man noch machen?
Also tatsächlich, die Leute denken immer, kann man euch nicht was spenden? Also man kann natürlich dem Verein Frederik Hilfe für Peru spenden. Das kann man gerne machen. Aber dieses, was wir ja zeigen wollen, dass es eine ökonomische Incentivierung geben kann für den Schutz des Regenwalds, das erreichen wir natürlich am besten, indem die Leute Paranüsse, Kaffee, Kakao, Schokolade, bald auch Physalis von uns kaufen, weil nur das uns ja erlaubt, im nächsten Jahr den Bauern hoffentlich noch mehr von ihrer Ernte zu kaufen. Und an unserem Aufforstungsprojekt kann man sich auch beteiligen. Wir haben eine moderne Baumschule, könnte man sagen, errichtet. Und wir sind dabei, eine möglichst vielfältige Art von Samen zu sammeln, sodass wir da viele verschiedene einheimische Baumarten großziehen und auspflanzen werden. Und da kann man sich auch beteiligen. Also man kann Mit unserer Aktion Pflanze einen Urwaldriesen, der natürlich als Urwaldzwerg anfängt, da kann man mitmachen.
Also ich finde, in dem Fall kann man mal ein bisschen Werbung machen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Beteiligt euch bei Perro Puro oder schreibt uns auf Instagram, auf Spotify
und so weiter. Alles für die gute Sache und für die Zukunft von Tierisch und für mehr Wissen über wilde Tiere.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.